Ja, wir sind immer noch unter den Römern, bei Asterix und Obelix. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit sich Paulus nimmt, und das verständlich zu machen mit Gnade und Gesetz. Wir haben es so schwer, es zu kapieren. Ich muss für mich sagen, dass ich muss einiges ein paar Mal lesen, bevor ich überhaupt kapiert habe, was Paulus mir da sagen will, uns da sagen will, obwohl das so schlicht und einfach ist. Oder zumindest erscheint. Und da wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich anscheinend Kapitel für Kapitel. Und dennoch will er, auf Englisch sagt man, to drive the nail home. Das heißt, den Nagel bis ans Holz rein zu schmettern, sodass er sitzt. Und wenn es sein muss, wie heißt das auch, Kopf vom Nagel heißt es auch, Kopf, dass es sogar richtig im Holz drinne sitzt, dass wir das nicht vergessen. Was musst du tun, um von Gott geliebt zu werden und angenommen zu werden, frage ich dich heute Abend. Was musst du tun, um ihn zu gefallen? Ich kann mich an unsere Kinder erinnern, alle fünf, die wir zusammen haben, Gabi und ich, sahen alle anders aus. Der eine war bläulich, der andere war richtig rot, der andere war lang, der andere war kurz, die eine hatte keinen Pipi-Mann, der andere hatte einen Pipi-Mann. Bei den anderen war Bauchschnabel länger als bei den anderen. Einer hatte Haare, der andere hatte eine volle Glatze. Also die waren alle anders. Schleimig waren sie alle. Aber geliebt haben wir sie alle sofort. Kaum waren sie draußen, da waren wir da. Ne? Mutter wollte sie zuerst halten und dann wollte ich sie haben und dann wollte die Hebamme. Ne? Nachdem sie wahrscheinlich 5.500 Kinder zur Welt gebracht hat, wollte sie auch halten. Wenn es uns so geht schon als Menschen. Wie ist denn das bei Gott, sag mal? Was musst du tun, um Gott zu gefallen? Du kannst das nicht verhindern, dass er dich liebt. Er liebt dich, wie du bist, du musst gar nichts tun, überhaupt nichts. Und je weniger du tust, um geliebt zu werden, je einfacher die Beziehung ist zu ihm. Er freut sich daran, wenn du es begriffen hast, dass du nichts tun kannst. Er braucht das nicht, er will das nicht, er liebt dich so, wie du bist. Und das ist eigentlich im Zentrum des Themas hier. Immer wieder, solange wir in Römer gewesen sind, dass wir begreifen, wie fern wir von Gott sind. Oder gewesen sind, verunreinigt in der Finsternis, wie sehr er uns damals geliebt hat und wie sehr er uns heute noch liebt, wo er uns zu sich gezogen hat und wir ihm ganz nah sind. Das werden wir auch im Text lesen. Letzte Woche haben wir in Kapitel 9 gesehen, wie Paulus zu seinen jüdischen Geschwistern, natürlich auch zu uns, aber hauptsächlich, Hauptthema ist, sind seine jüdischen Geschwister. Er will sie erreichen, und zwar natürlich über das Alte Testament. Und er macht es ihnen deutlich, dass Gott selbst das Bestreben des Menschen, ihm zu gefallen, nicht annimmt. Er will das nicht, er sieht das nicht einmal. Und das haben wir gesehen, und da schlage ich nochmal nach, weil eigentlich ist eine dieser Schlüsselverse im Alten Testament zur Frage Werke oder Glaube, Gerechtigkeit durch Werke, durch dem Gesetz oder Glaube. Wir hatten gelesen in 1. Mose Kapitel 22 um Vers 2, wie Gott zu Abraham spricht und sagt, obwohl Ishmael bereits schon geboren ist und mit in der Familie eingebettet ist, dass Gott Ishmael überhaupt nicht sieht. Ishmael ist ja Frucht des Wirkens, des Tuns von Abraham und Sarah. Sie haben geplant und haben es gut gemeint. Sie haben gesagt, wir helfen Gott. Er blickt es nicht, dass Sarah und ich, dass wir zu alt sind. Also mache ich das, was Sarah mir vorgeschlagen hat, gehe ich zu Magd und Zeugenkind. Sie wollten Gott helfen. Als aber Abraham sagt zu Isaak, geh und bring mir ein Opfer, spricht Gott zu Abraham und sagt in Vers 2 von Kapitel 22, und er sprach, nimm Isaak, dein einzigen Sohn. Das finde ich einfach Hammerrad. Er sieht Ishmael nicht. Er sieht dieses Wirken, die Werke, das Wirken von Sarah, die Pläne, das Bestreben, das Helfen wollen, das Tun, den Schweiß, das sieht er nicht. Dein einzigen Sohn. Abraham, Sarah, ihr habt einen Sohn. Und der heißt Isaak. Das andere sehe ich nicht. Ich erkenne es nicht an. Bitte hört auf damit. Bringt sowieso nichts. Zählt nicht. Hört auf damit. Schluss damit. Und dazu hatte ich noch eine Stelle, die hatte ich erwähnt, aber mit euch nicht zusammengelesen. Und das ist in Galater Kapitel 4, wo Paulus an seinen Geschwistern in Galatien schreibt und eben genau dieses Thema hat. Das Gesetz. Da sind Geschwister, die sind aus dem Geist geboren, aber sie sind wieder im Gesetz hineingerutscht, sind wieder hineingeführt, gedanklich. Und das passiert uns doch täglich, oder? Ständig wollen wir etwas Gutes tun, um Gott zu gefallen. Nicht, dass es nicht gut wäre, Gutes zu tun, selbstverständlich ist es gut, aber nicht, um Gott zu gefallen. Gefallen tun wir Gott schon. Das ist einfach aus Freude heraus, ganz natürlich. Gottes Kinder sind so, wie Gott ist. Und ich tue das, was ich tue und sage das, was ich sage, weil ich Gott gehöre. Hier haben wir in Vers 30 schreibt Paulus und sagt, bezogen eben auf diesen einen Sohn. Es geht nämlich in der Gemeinde, was isst man freitags? Welchen Tag sollte man halten? Welche Ordnung sollte man halten? Und Paulus will der Gemeinde klar machen, ihr seid frei von all diesen Gesetzen. Und sagt, das was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihren Sohn, Ishmael. Schmeiß die beide raus aus deinem Leben. All das Wirken, all das Bestreben, all dem Streben, das will ich nicht. Diese Frage, wie am Anfang gesagt, müssen wir uns immer wieder stellen. habe ich das kapiert, habe ich das begriffen? Und wenn ich einmal, wenn ich es einmal oder wenn ich meine, es einmal verstanden zu haben, muss ich es mir dennoch immer wieder sagen. Und deswegen ist dieser Brief an den Römern so langwierig, so intensiv, so ergreifend, so tiefgreifend. Paulus hat also seine jüdischen Geschwister ganz klar gemacht, das Streben nach Gerechtigkeit durch das Gesetz nichts bringt. Es ist sinnlos, es quält sie, es schlaucht sie, macht sie müde, macht das Leben traurig. Es ist eine Last, die sie nicht tragen müssen. Jetzt sind wir in Vers 30 von Kapitel 9 vom Brief an den Römern. Paulus sagt, was sollen wir nun hierzu sagen zu dem, was wir gerade erwähnt haben? Und sagt, das oder dies wollen wir sagen oder dazu sagen. Die Heiden. Das war schon ein Problem für die Juden. Dann die Juden waren eifersüchtig auf die Heiden. Die Juden konnten das nicht akzeptieren, dass nun Heiden mit hinein sollen. Diese schmutzige Heiden mit hineingeflochtet werden in der Gemeinschaft. Das war für sie unerträglich. Und sie hatten persönlich Probleme mit Paulus, dass er den Heiden auch diese Botschaft verkündigt hat. Sie haben ihn deswegen gesteinigt, verjagt, angeklagt. Das war für sie unerträglich. Also, dass er alleine sagt, die Heiden hier, das bringt die Juden hier zum Kochen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachten, wie ihr Juden. Haben die Gerechtigkeit erlangt. Sie sind schon da. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus dem Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Um dies zu verstehen, müssen wir kurz zurückblättern zu Matthäus Kapitel 21. Matthäus 21, Verse 42 bis 44. Da spricht Jesus über diesen Stein des Anstoßes. Habe ich da richtig geguckt? Matthäus 21, 42 bis 44. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen in der Schrift, der Stein, den die Bauleute, und er sagt das, weil er hier das Alte Testament zitiert, den Psalmen nämlich, der Stein, denn die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist ein Wunder vor unsere Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Ein Volk, das sich öffnet. Ein Volk, das es begriffen hat, beziehungsweise ergreifen will, dass es sucht. Die Juden suchen nicht die Gerechtigkeit im Glauben, sondern sie suchen immer noch Gerechtigkeit in Werke durch das Gesetz. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und ein Volk gegeben werden, das seine Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, da meint er sich selbst. Der wird zerschellen oder gebrochen werden. Und wir fallen ja alle auf Christus und werden gebrochen. In unserer Stolz um Selbstgerechtigkeit werden wir zerbrochen. Wer auf Jesus noch nicht gefallen ist und noch nicht gebrochen worden ist, wer noch nicht erkannt hat, dass er ein Sünder ist und dass er in sich selbst nichts Gutes hat, wer das nicht erkannt hat, ist noch nicht gebrochen. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Wir fallen alle auf Christus. Wir fallen ihm zu Füße, wir werden gebrochen, überführt von unserer Unzulänglichkeit und suchen unsere Gerechtigkeit in ihm. Auf wen er aber fällt, wenn du nicht gebrochen wirst durch dem, dass du auf den Stein fällst, gesunder Zerbruch, Zerbruch, das zum Leben und zu Lebensfülle Fülle führt, dann wirst du zermalt werden, wirst du gerichtet. Entweder du wärst von Christus gebrochen, findest Zerbruch, er nimmt dein Leben in seine Hand und baut dich ganz neu auf, entweder das geschieht, oder du wärst gerichtet. Du wärst zermalt. Okay? Darauf bezieht er sich hier. Wir kehren zurück zu Römer Kapitel 9 und die letzten Verse hier. Und Jesus war ein Stein des Anstoßes für die Juden. Die wollten wirken. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Die Juden haben sich vorhin gesagt, ständig geärgert über dem, was die Jünger verkündigt haben. Sie haben sich geärgert über dem, was Jesus verkündigt hat. Und das wollten sie nicht, das passte nicht. Die haben das abgelehnt. Und siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Wer ihn vertraut. Liebe Brüder, sagt er ja auch in Kapitel 9, oder wenn es sein müsste, würde ich mein ewiges Leben für euch geben und euch glücklich zu machen. Ich würde alles opfern, wie Mose sagte, Gott, verdamme mich, aber erlöse dem Volk. Die haben beide das Herz eines Hirtens gehabt, Paulus wie auch Mose. Liebe Brüder, meines Herzens Wunsch ist, und ich flehe auch zu Gott für sie, dass sie gerettet werden. Ich sage euch diese Dinge, die euch zum Anstoß werden, nicht um euch zu provozieren oder dass ihr euer Herzen verschließt, sondern ich sage sie euch, um eure Herzen zu erreichen. Dazu kommen wir noch. Weil ich euch liebe, ich habe euch lieb. Aber Gottes Worte sind hart. Die Jünger sagen, sie sind so hart, wer kann sie hören? Johannes Kapitel 6, sind alle weggegangen. Diese Worte sind so hart, wer kann sie hören? Du bist schuldig. Du bist ein Sünder. Das ist nicht einfach zu ertragen. Denn ich bezeuge ihnen, dass sie Eifer für Gott haben, aber ohne Einsicht. Eifrig sollen wir, eifrig sollen alle mit. Aber Eifer muss geistliches Eifer sein und nicht fleischlich. Nicht eifrig sein dabei, das Gesetz zu erfüllen, sondern eifrig sein, Gott zu lieben und Jesus nachzufolgen, aus Freiheit heraus und nicht aus dem Gesetz. Denn sie erkennen die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt, und suchen ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten und sind so der Gerechtigkeit Gottes nicht untertan. Also sie unterwerfen sich die Ordnungen den Gesetzen Gottes nicht. Tun sie nicht. Also es sind nicht nur Streber, uneinsichtige Streber, sondern in ihrer Uneinsichtigkeit und in ihr Streben akzeptieren sie die geistliche Ordnung Gottes nicht. Sie wollen das Gesetz erfüllen und in ihr Streben tun sie genau das Gegenteil. Sie tun es nicht. Sie sind die Gerechtigkeit, die Ordnung Gottes, die sie erhalten wollen, nicht untertan. Sie unterwerfen sich nicht dieser Ordnung. Denn Christus ist des Gesetzes Ende. Jetzt ist aber Schluss. Es reicht. Das ist das, was Jesus am Kreuz gesagt hat. Es genügt. Es ist erfüllt. Ich habe es vollendet. Christus ist die Vollendung des Gesetzes für dich und für mich. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Glaubst du an Christus? Wie am Sonntag gesagt, du bist gerecht. Das ist deine Position. Du bist nicht vollkommen, aber du bist gerecht vor Gott. Mose nämlich schreibt von der Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Der Mensch, der das tut, wird dadurch leben. Das war die Ordnung im Alten Testament, die Ordnung Mose. In die Ordnung zu wandeln ist gut, wenn man schafft. Die Ordnung Gottes sind nicht schlecht. Und im Alten Testament war das so, dass sie von Mose gelernt haben, darin zu wandeln, um zu leben. Jetzt spricht er aber die Situation an, wie sie heute ist. Wie gesagt, Kapitel 9 war Vergangenheit, jetzt haben wir mit Gegenwart in Kapitel 9. Aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprich nicht in deinen Herzen, wer will hinauf gegen Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen, oder wer will hinab in die Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen. Wir müssen nicht klettern, wir müssen nicht buddeln, wir müssen nicht Gott in dem Sinn suchen, um ihn zu finden, wir müssen nicht Türme bauen, wir müssen nicht Löcher graben, sondern er ist da. Sondern, was sagt sie? Das Wort ist dir nah. In deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Es ist bereits von Himmel herabgekommen, das Wort. Die Gebote Mose, die Ordnungen, die Mose empfangen hat, Sinai, die kamen von Gott, die kamen von Himmel. Und als sie kamen, jetzt haben wir keine Zeit nachzulesen, aber ihr könnt nachlesen, und zwar in 2. Buch Mose, in Exodus Kapitel 32 und Vers 38 lesen wir, dass als die Gebote Mose gegeben wurden, 3000 Menschen gestorben sind. Das Gesetz. Aber als der Heilige Geist ausgegossen wurde, Apostelgeschichte 2 und Vers 41, da kommen 3000 Menschen zum Leben, zum Glauben. Das kommt herab von Himmel, das Gesetz, um uns zum Kreuz zu bringen, zum Tod Christi und uns zur Auferstehung zu bringen im Neuen Testament zum ewigen Leben. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. So einfach ist das. Da ist nichts dabei. Glauben und bekennen. Und jetzt geht er drauf an und erklärt das. Denn wenn man vom Herzen glaubt, also nicht mit dem Kopf, vom Herzen. Das, was ich im Herzen tue, bleibt Liebe, bringt Leben, Hoffnung, Licht, Freude, Hass, ist auch im Herzen, oder? Zersetzt meine Seele und mein Magengeschwür, zersetzt mein Körper sogar. Das, was im Herzen wohnt, hat solch einen Einfluss auf meine Seele und meinen Körper. Es baut auf oder es zerstört. Deswegen muss es im Herzen, das ist der innere Mensch. Das ist der Mensch, das ja entweder vergeht oder ewig leben wird. Die Dinge im Herzen, die bleiben, oder? Frauen, die ihre Männer verloren haben oder aber auch andersrum, denken immer noch 10, 15 Jahre nach deren Tod und reden Gutes. Die schönen Tage, die guten Dinge. Oder anderen, die verbittert sind und nicht vergeben konnten, reden immer noch. Oder es bleibt. Das, was im Herzen ist, bleibt. Wer vom Herzen glaubt. 1. Korinther 13, Vers 13. Was bleibt? In ein geistliches Herz, ein göttliches Herz, ein gottliebendes Herz. Liebe, Hoffnung und Glaube. Hoffnung zum Beispiel wird zum Anker meines Herzens. Es bleibt fest, unbeweglich im positiven Sinn. Ich kann nicht hinweggerissen werden aus meiner Beziehung zu Gott. Ich kann nicht verführt werden, sondern es bleibt, weil es im Herzen ist. Und dann haben wir, denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und jetzt offenbart sich das, indem das Frucht herauskommt. Aus diesem Glauben im Herzen entsteht Frucht. Und das ist mit dem Mund bekennen. Und ich bekenne mit meinem Mund. Also Jakobus schreibt über Glaube und er sagt, wenn ich wirklich glaube, sieht man's. Und wenn man es sieht, ist es Glaube. Wenn man es nicht sieht, ist es kein Glaube. Es ist nicht eine Sache des Herzens, sondern nur des Kopfes. Dann, er sagt, im Kopf weiß der Teufel, was gut und richtig ist, er tut es aber nicht. Er weiß auch von Gott. Er glaubt auch an Gott in dem Sinn, dass er sich bewusst ist, dass sein Gott, er weiß es. Aber er glaubt nicht im geistlichen Sinn an Gott, denn er tut nicht das, was Gott von ihm will. Wahrer Glaube offenbart sich immer. Wahrer Glaube hat immer Frucht. Deswegen sagt Jesus zu den Jüngern, guck mal, diese Bäume, ne, die haben bittere Früchte, das sind bittere Bäume. Diese Bäume haben süße Früchte, weil die Bäume süß sind. Dieser Baum hat keine Frucht, ist eigentlich gar kein Baum, hackt das Ding ab. Warum ist es kein Baum? Weil es keine Frucht bringt. Denn die Schrift spricht, Vers 11, wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Wer Gott vertraut, an ihm glaubt, vom Herzen her, wird nie enttäuscht werden. Das, was er sich erhofft, seine Hoffnung wird sich erfüllen, weil es aus dem Herzen kommt, dass Gott vertraut. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Er sagt, Griechen und Juden, wer immer, egal wer. Begreift das. Diese ganze Eifersucht, diese Ablehnung in euer Herzen, liebe Brüder und Schwestern, seine jüdische Geschwister, das ist nicht aus dem Geist. Denn Gott nimmt, wer immer kommt, egal aus welchem Volk, aus welchem sozialen Hintergrund, denn wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Und da sehen wir am Kreuz die Schächer. Schächer. Ne? Was macht er? Er ruft. Und das war's. Und er ruft. Und Gott sagt, wir sehen uns im Himmel. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Ich rufe, weil ich glaube. Sie rufen nicht, weil sie nicht glauben. Der Mensch, der glaubt, dass es einen Gott gibt, der ruft. Sie rufen Gott nicht an, weil sie nicht ihre Hoffnung in Gott setzen. Das ist das, was Paulus ihnen sagen will. Warum rufen sie? Ihr habt doch keine Hoffnung in Gott. Und das bestätigt im Alten Testament. Wir haben keine Zeit dazu, es zu lesen, aber es ist in Jesaja 53. Ihr habt ihn gesehen, er hat gesagt, das kann doch nicht Gott sein. So geschlagen. So schwach, so nichtig. Das kann, der ist, die Juden haben geglaubt, der ist von Gott verachtet. Die konnten da kein Glaube investiert in diesen Elend, diesen elenden, schwachen Mensch. Wie es in der Welt ist, ne? Willst du mir sagen, dass mit Jesus das eigentlich das ist, was du gesucht hast dein Leben lang? Das willst du mir jetzt sagen, hier, wir kennen uns so viele Jahre. Ne? Sowas Einfaches, sowas Dummes, dieser Mensch, der da vor 2000 Jahren am Kreuz gehangen hat, das ist für mich ein Bild der Schwäche und der Unzulänglichkeit. Menschen kehren ihre Gesichter weg, sie wollen das nicht sehen. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Und dann erklärt er, was er hier meint und sagt, von dem sie nichts gehört haben. Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Die Verkündigung des Wortes erzeugt Glaube. Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Hier geht es um diesen Auftrag, den wir haben. Diesen Auftrag, das Paulus erfüllt unter den Juden. Ständig unterwegs. Das Erste, was er tut, wenn er in eine Stadt kommt, ob das Athen ist oder Beröa oder Thessaloniki, der geht sofort zum Tempel. Wie Jesus es tat, schlägt die Bibel auf. Und liest die Bibel und legt es aus. Warum? Weil das der Weg war in den Herzen von seinen jüdischen Geschwistern hinein und von den Heiden. Er hat gepredigt. Was hat er gepredigt? Das Wort. Und wie soll das alles geschehen, dass Glaube in eure Herzen entsteht, wenn ihr das Wort nicht hört? Und wie soll es zu euch kommen, wenn nicht jemand gesandt wird? Wie dann geschrieben steht, Vers 15, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unser Predigt oder unser Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt. Die meisten von uns wissen das, dennoch sind einige junge Leute hier, junge Leute, die vielleicht auch nicht lange Zeit sich nicht, noch nicht lange Zeit mit dem Glauben beschäftigen. Wenn du nicht glauben kannst, alles, was du machen musst, ist zuhören. Es zulassen, dass es, wie vorhin gesagt, in dein Herzen hineingeht, dein Herz öffnen und es zulassen, dass Gott mit dir spricht. Wenn du das tust, dann wächst Glaube in dir. Das ist nicht so wie Bodybuilding mit dem Glauben, dass du irgendwo hin musst und musst Glaubensübungen machen. Nein, alles, was du machen tust, du legst dich hin. David hat sich nachts hingelegt und hat sein Herz geöffnet und hat mit Gott geredet und hat über sein Wort meditiert. Gott hat gepredigt nachts zu ihm und das hat sein Leben stark gemacht. Da ist sein Glaube gewachsen. Dass du zulässt, dass das Wort Gottes Eingang hat in dein Herz. So kommt der Glaube aus der Predigt. Also wir dürfen nicht sagen, wir können nicht glauben. Wir können schon. Wir können alle glauben, von Grund aus, ganz natürlich. Wenn du nicht glaubst, dass die 9 nach Empelde fährt, dann steigst du nicht ein. Aber du steigst ganz automatisch ein, weil du weißt, die Bahn fährt dahin. Du wirst jeden Tag immer wieder... Du gehst ja nicht zu Hagebau, um ein Kilo Zucker zu kaufen. Den ganzen Tag in unser Handeln beweisen wir, dass wir glauben. Dieser Glaube aber wird genährt und gestärkt durch die Predigt des Wortes Gottes, durch Gottes Stimme in dir. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Ich frage aber, haben Sie es nicht gehört? Doch es ist ja in alle Lande ausgegangen. Können wir sagen, nee, ich kann nicht glauben, ich weiß von nichts, ich bin der Hase. Gott ist schuld, der hat mit mir nicht gesprochen. Doch, es ist ja in alle Lande ausgegangen, ihr Schal und ihr Wort, bis die Ende der Welt. Das gibt keiner, der eine Ausrede haben wird, nicht eine. Lass uns mal ganz kurz Psalm 19 mal anlesen, Psalm 19. Hier sagt uns der Psalmist, dass Gott sich offenbart auf eine Weise, die wir oder auf eine Weise, dass wir dann eigentlich im Nachhinein nicht sagen können, du hast dich mir nicht offenbart. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigen seine Hände Werk. Ein Tag sagt's dem anderen und eine Nacht tut's kund der andere, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Ihr Schall geht aus in alle Lande und ihr Reden bis die Enden der Welt. Er hat die Sonne ein Zelt am Himmel gemacht. Sie geht heraus wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held zu laufen in ihre Bahn. Sie geht auf an ein Ende des Himmels und läuft um bis wieder an sein Ende. Und nichts bleibt vor ihr Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Also wir können Gott sehen in der Natur. Wir können Gott sehen in seiner Ordnung, sein Gesetz. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss und macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erfreuen die Augen. Die Frucht des Herrn ist rein und bleibt ewiglich. Die Rechte des Herrn sind Wahrheit, allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und vieles feine Gold, sie sind süßer als Honig und Honigseim. Auch lässt dein Knecht sich durch sie warnen, und wer sie hält, der hat großen Lohn. Wer kann merken, wie oft er fehlt? Verzeihe mir die verborgenen Sünden und so fort. Also Gott offenbart sich in der Natur und darüber hinaus, auch durch seine Ordnung. Wenn ich seine Ordnung halte, als Christ oder Nicht-Christ, habe ich ein reines Gewissen. Es ist keine Anklage da. Wenn ich sie durchbreche, dann ist Anklage da. Also nicht nur in der sichtbaren Welt, sondern im ganzen seelischen Bereich. Der Mensch weiß, weil die Ordnung Gottes in sein Herz geschrieben sind. Er weiß, was richtig und gut ist. Er tut es nur nicht. Und wenn er es nicht tut, dann belastet er sich das selber. Wenn er sie tut und in die Ordnung Gottes wandeln, dann geht es ihm gut. Ich frage aber, hat es Israel nicht verstanden? Als erster spricht Moses, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Er spricht jetzt wieder hier über die Heiden. Ein Nichtvolk, das Volk war Israel. Ein Nichtvolk sind die Deutschen, die Engländer, die Schweizer, die Österreicher, das sind Nichtvölker im alten testamentlichen Sinn. Das Volk war Israel, das andere waren Nichtvölker, Heiden. Und durch dem, dass er ein Nichtvolk annimmt, entsteht etwas in den Herzen von den Menschen, was wir überall sehen können im Neuen Testament. Eifersucht. Und jetzt will ich Schluss machen mit einer Geschichte hier, auch aus dem Neuen Testament. Und zwar, das zeigt uns ganz deutlich, was unser Bruder Paulus hier sagt. Und so deutlich, Lukas 15, ihr kennt alle diese Geschichte. Die Geschichte des verlorenen Sohnes. Oder das erste Teil, damit beschäftigt man sich sehr intensiv. Mit dem zweiten Teil, also der eine Sohn, der sein Erbe verlangt von seinem Papa und geht weg und verprasst das alles. Bis er im Schweinestall und sagt, ach, ich kehre zurück zu Papa und wenn er mich nur als Diener annimmt, lieber als Diener zu Hause bei Papa, seiner Ordnung unterworfen, als hier mit den Schweinen zu leben und sogar von deren Futter essen zu wollen. Dieses Teil kennen wir. Aber das ist hier nicht ganz mit gemeint. Das, was hier eigentlich gemeint ist, das ist die Haltung des Juden, sehen wir im zweiten Sohn, der ja zu Hause geblieben ist, die ganzen Jahre, immer das gemacht hat, was Papa gesagt hat, im Gesetz gewandelt, okay? Das ist der zweite. Und hier ist, der ist jetzt hier gemeint, okay? Und wir lesen ab Vers 28. Dieser zweite Sohn, der sich das alles angeguckt hat, wie sein Nichtvolk, sein heidnischer Bruder sozusagen, der alles falsch gemacht hat, ungehorsam, süchtig, gesündigt hat mit bis zum Gehtnimmer und alles verprasst hat, was der Vater ihm gegeben hat. Kommt zurück und will wieder aufgenommen werden jetzt als Sohn, nach all dem, was er getan hat. Jetzt taucht er auf und er sieht, wie Papa ihm gegenüber eingestellt ist, voller Gnade, oder? Papa ist immer oben, guck, vielleicht kommt der Sohn heute, guck bis ans Horizont. Vielleicht schon Monate, jahrelang, hört nicht auf zu hoffen, dass er zurückkommt aus seinem Schweinestall. Und dann taucht er auf und kommt ihnen entgegen. Und Papa steigt herunter vom Haus und läuft ihnen entgegen. Und da kocht der andere Sohn, der selbstgerechte Sohn, innerlich.
Da wurde er zornig, Vers 28, und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn, wie bei dem anderen Sohn. Er behandelte ihn genauso. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Bin im Gesetz, tue alles, was richtig ist. Seht ihr das? Ich bin so ein ordentlicher, lieber Christ. Ich habe nie was falsch gemacht. Ich bin 15 Jahre gläubig. Und dieser hergelaufene Drogensüchtiger kommt in eine Gemeinde und freut sich in der Freiheit und spricht von der Gnade und Liebe Gottes. Kannst du nicht ertragen, guckst du innerlich. Alle wundern, alle freuen sich über ihn. Ne? Und ich bin so lange in der Gemeinde und diene Tag und Nacht, gib meinen Zehnten. Ne? Da kocht das. Seht ihr, wie wir auch tief im Herzen gesetzlich sind, an Gesetz gebunden. Er antwortete aber und sprach zu ihm, Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Boah, der ist selbstgerecht, oder? Er ist eifersüchtig, selbstgerecht und zornig. Noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben. Blind ist auch noch. Gesetzlichkeit macht blind. Dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Gar nicht nötig, die hat ja gar keine Freunde gehabt, oder? So ein Kerl hat doch keine Freunde. Kannst mir nicht erzählen. Höchstens, wenn sie von derselben Sorte sind. Nun aber, da dieser, dein Sohn, nicht mein Bruder, verstehst du? Dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren, ja, seht ihr, der Selbstgerechte, das hier. Und das will Paulus seine Brüder, den Juden, beibringen. Was das Problem eigentlich ist. Was das Gesetz tut. Warum sie so eingestellt sind, den Heiden gegenüber, die eingepfropft werden sollen, die eingebunden werden sollen in der Gemeinschaft. Da wollen wir mit denen nicht essen. Die puppeln in der Nase den ganzen Tag rum und dann wollen sie mit diesen schmutzigen Finger hier in unseren Topf mitten im Tisch. Nee. Mit denen esse ich nicht. Ich bin messianischer Jude. Das war auch bei vielen so. Nur bis hierhin und nicht weiter. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren, das ist doch Anklage. Der kann nicht vergeben. Verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet, das Beste gegeben. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meins ist, ist dein. Man, das hören wir gern, oder? Alles, was meins ist, ist mein und was deins ist, ist auch meins, oder? Das ist doch das. Und der Papa sagt zu mir, hier, du bist blind. Du, der nach Werkgerechtigkeit strebt, bist blind. Du bist mittendrin hier im Haus und hättest jeden Tag eine fette Kuh essen können, jeden Abend grillen, mit all deinen Freunden, und du hast es nicht gewagt, das Leben zu genießen mit mir. Du wolltest immer schwitzen, immer streben. Du wolltest meine Liebe und Zuneigung erarbeitet, mach deine Augen auf, du sitzt mittendrin. In den Ganzen, die Fülle, meine Liebe, alles, was ich... Das war das. Und die Juden kapierten das nicht. Und ich finde das so schön, wie Paulus das hier darstellt. Und ich lese jetzt 2 Minuten drüber, ich lese noch die 2 letzten Verse. Ich frage aber, hatte es Israel nicht verstanden? Ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und über ein unverständiges Volk will ich euch zornig machen. Zorn ist, hat ihre Wurzel immer, glaubt es mir, ich bin zornig. Es hat ihre Wurzel in Selbstgerechtigkeit, Zorn. Jesaja aber wagt zu sagen, ich ließ mich finden von denen, die mich nicht suchten. Und erschien denen, die nicht nach mir fragten. Hey, ich glaube, wenn du richtig nachdenkst, wirst du das auch sagen können. Ich habe Gott nicht gesucht, er hat mich gesucht. Er hat sich offenbart, er ist derjenige, der rausgegangen ist. Zu Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt, wie er gestorben ist am Kreuz. Israel, den ganzen Tag, die ganzen Wochen, die ganzen Monate, die ganzen Jahre, tausende von Jahren habe ich dich gesucht, mit offenen Herzen, wie der Vater zu Hause, bei den nicht verlorenen, in Anführungsstriche, Sohn, der Selbstgerechte. Die ganze Zeit habe ich meine Hände ausgestreckt nach dem Volk, das sich nichts sagen lässt und widerspricht oder widerspenstig ist. Gott will immer und wird immer seine Hände nach uns ausstrecken. Immer. Und wie er sagt, immer für alle. Bei Gott gibt es keinen Unterschied. Egal, wo du herkommst, was deine Probleme waren. Wenn du willst, wenn du ihm vom Herzen suchst, dann wird es dazu kommen, dass du ihn bekennst. Und wenn du das tust, wirst du erleben, was das ist, neues Leben zu haben, ein Geschenk Gottes. Und wir bitten dich, Vater, dass du schenkst, dass wir das hier kapieren, dass wir aufhören zu streben. Ich möchte dir danken heute Abend, dass du mich liebst. Und ich meine es auch für dich, wenn ich mich liebst, meine, dass du mich liebst, wie ich bin. Hilf mir, dass ich aufhöre mit diesen Streben. Ich stehe dir nur im Weg. Ich will lernen, deine bedingungslose, grenzenlose Liebe für mich einfach anzunehmen. Und vergib mir, wenn ich so bin wie der Sohn, der ja zu Hause geblieben ist und alles gehalten hat und ein Herz hat, das so fern ist von dir, obwohl er so nah dran ist, mittendrin eine Gemeinde, aber vollkommen daneben. Wir bitten dich um Vergebung und um deine Gnade. Wir danken dir für dein Wort. Bitte segne uns jetzt heute, morgen und auch in den kommenden Tagen. Amen.